Also ich persönlich liebe ja Bücher, die ein ganz kleines bisschen nerdig sind. Und für mich persönlich hatte gute Freundin, schlechte Freundin genau die richtige Mischung. Ob's allerdings dem Buchclub genauso ging, und was haben wir für unsere Freundschaften, aber auch über die Geschichte der Frauenfreundschaften gelernt? Das hörst du alles in der Folge, die gleich kommt. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn auf Steady unterstützt. Den Link findest du natürlich in den Shownotes. Du sicherst damit die Zukunft dieses werbefreien, unabhängigen Bücherpodcasts. Alle Unterstützenden werden am Ende des Podcasts namentlich genannt und auch dein Name kann bald dabei sein. Empfiehl also sehr gerne diesen Podcast weiter, vielleicht auch den Newsletter, den du auf dieleserinnen.de findest. Zum Beispiel deinen Freundinnen. Vielleicht gefällt ihnen der Podcast genauso gut wie dir. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher für alle, die gerne lesen oder lesen lassen. Mein Name ist Christina. Viel Spaß beim Hören. Im Original heißt das Buch Bad Friend, A Century of Revolutionary Friendship. Auf Deutsch heißt das Buch Gute Freundin, schlechte Freundin. Wir sind hier ein Buchclub und damit auch ein bisschen sowas wie Freundinnen. Wir wachsen auf jeden Fall mit jedem Buch ein bisschen enger zusammen, auch wenn wir uns drumrum und zwischendrin zum Beispiel in der Signal-Gruppe austauschen. Drum freue ich mich, dass wir gemeinsam dieses Buch gelesen haben, das 2025 in Großbritannien erschienen ist und jetzt 2026 bei Hansa auf Deutsch. Geschrieben hat es Tiffany Watt Smith und übersetzt wurde es von Kirstin Lohmann. Die Seite zu Kirstin Lohmann verlinke ich auch in den Shownotes, denn Say Her Name, auch Übersetzung, ist wichtig und wichtige Textarbeit. Sie übersetzt übrigens aus dem Englischen, Spanischen, Französischen und Katalanischen und ich zücke hiermit meinen Hut. Das finde ich absolut beeindruckend. Wenn man das mit einer Sprache kann, finde ich schon toll, Bücher übersetzen, aber in vier Sprachen finde ich das unglaublich. Und ja, sie wurde auch schon mehrfach ausgezeichnet für ihre Arbeit. Die Autorin Tiffany Watt Smith ist Britin, Dozentin für Kulturgeschichte an der Queen Mary University in London. Sie wird übrigens auch oft als Expertin in die BBC eingeladen. Und auch interessant, verlinke ich auch in den Shownotes, sie hat auch einen TED-Talk gehalten, The History of Human Emotions, auch Kulturgeschichte. Dass sie ein echter Nerd ist, kann man dem Buch auf jeden Fall entnehmen. Was aber erfrischend ist, ist, dass sie ihre eigenen Erfahrungen, ihr eigenes Leben mit verstrickt in diesem Buch. Und das macht das Buch auch so einfach zu lesen und zugänglich. Es ist eine Mischung aus Erfahrungen, Erlebnissen, Erinnerungen und historischen Belegen für Freundschaften, für Frauenfreundschaften von 1900 bis jetzt, nein, genau bis 2020. Dann war offensichtlich Lektorat. Es gibt drei Teile, also die Struktur ist klar. Teil 1, Verstrickungen, bezieht sich auf historische Freundschaften von 1900 bis 1940. Teil 2, da geht es um Trennungen von 1940 bis 1980. Teil 3, Bündnisse, Freundschaften von 1980 bis 2020. Die Jahreszahlen beziehen sich natürlich auf die historischen Quellen, die die Autorin gefunden hat und nicht auf ihre eigenen Freundschaften, weil so alt ist sie noch nicht. Es gibt dann noch Unterkapitel. Mal schauen, worauf wir da überall eingehen. Und damit wir so ein bisschen reinkommen, habe ich eine Lesestelle mitgebracht. Von Seite 28, die beginnt mit einem Zitat der Essayistin und Feministin Roxane Gay. Sie schreibt: Ich bin eine schlechte Feministin, weil ich nicht auf einen feministischen Sockel gestellt werden will. Von Menschen, die man auf Sockel stellt, wird erwartet, dass sie etwas darstellen, und zwar perfekt. Und wenn sie es versauen, stürzt man sie. Ich versaue es regelmäßig. Betrachten Sie mich also als bereits gestürzt. Zitat Ende. Aber meine Lesestelle geht noch weiter. Achtung. Als ich anfing, über Freundschaft zu schreiben, gingen mir diese Worte nicht mehr aus dem Kopf. Unsere gegenwärtige Kultur verherrlicht Frauenfreundschaften auf so vielfältige Weise. Da ist von bedingungsloser Loyalität die Rede, von tiefer, in Klammern manchmal qualvoller, Klammer zu, Verbundenheit, von Befreiung und umfassender, sich gegenseitig inspirierender Selbstentfaltung. Diese Bilder bergen ein hohes Risiko für ein Phänomen, dass die Soziologin Judith Taylor als Kreislauf aus, Zitat, sehr hohem Einsatz und sehr großer Enttäuschung, Zitat Ende, in Frauenfreundschaften beschreibt. Wenn es uns gelänge, unsere Erwartungen ein Stück weit herunterzuschrauben, wären wir möglicherweise alle glücklicher und zufriedener. Dieses Buch versteht sich als eine ungewöhnliche Liebeserklärung an die Freundschaft. Ich habe so viel über die wundersamen Mysterien der Freundschaft gelesen, dass ich mich inzwischen als regelrecht entfremdet und unzulänglich empfinde. Ich will von ganz normalen, imperfekten Freundinnen lesen, nicht von großen Gesten, sondern von kümmerlichen Rückschlägen. Ich will von Versuchen lesen, nicht von Erfolgen, von zarten Annäherungen statt von hochglanzverpackten, unerschütterlichen Bildern der Perfektion. Dieses Buch erzählt von den kribbeligen Romanzen ganz junger Freundschaften bis zu den realistischeren Erwartungen, die ältere Frauen an ihre Freundschaften stellen. Es nimmt uns mit von Freundschaftsfantasien und Idealen mitsamt den damit einhergehenden Verstrickungen, Übertrennungen und andere zu akzeptierende Realitäten bis hin zu den gegenseitigen Vereinbarungen, die uns zusammenschweißen. Es spielt uns an vertraute Orte, Klassenzimmer, Nachtclubs, Büros und an weniger vertraute Gefängnisse, Protestcamps, Hausgemeinschaften. Es spürt unterschiedlichen kulturellen Mythen nach, die Frauen über vermeintlich erstrebenswerte Freundschaften beigebracht wurden und deckt verborgene Geschichten auf, in denen Frauen Freundschaftsregeln gebrochen haben, die gar nicht ihre eigenen waren. Ich wollte ein offeneres und umfassenderes Verständnis von Freundschaft und ihrer Bedeutung. Und ich habe es gefunden in den Paradoxien und Widersprüchen eines Jahrhunderts voller gelebter weiblicher Erfahrung. Hat das Buch für euch das halten können, was es hier vorweg schickt? Denn es ist ziemlich am Anfang dieses Zitat, im Prolog, glaube ich. Ist ja schon ziemlich hochgelegt, die Latte. Dann fang einfach ich an, kein Problem. Ich fand beim Lesen sehr spannend, dass ich immer wieder so Flashbacks hatte zu eigenen Freundschaften. Ich habe schon erzählt, sie strickt immer ihre eigenen Freundschaftsgeschichten, ihr eigenes Freundschaftsscheitern, die unterschiedliche Art, wie Freundschaften liefen in ihrem Leben, strickt sie immer wieder zwischen diese historischen Fakten. Und das hat mir ganz viele Flashbacks gegeben zu Freundschaften, die ich in meinem Leben hatte. Und gleichzeitig fand ich das Buch wirklich auf eine sehr angenehme Art und Weise vollgepackt und gespickt mit Fakten und Tatsachen. Und als ich meine ganzen Eselsohren, ja, ich weiß, Eselsohren, aber ich lese halt nachts und dann knicke ich einfach, und dann weiß ich, dass ich später dann nochmal nachlese. Es sind sehr viele. Da habe ich gesehen, dass sie wirklich auch gar nicht chronologisch diese Fakten reingeschmissen hat. Chronologisch sind tatsächlich die Quellen, die sie gefunden hat zu Frauenfreundschaften, die ich schon super spannend finde, wo wir vielleicht gleich auch noch einsteigen. Aber diese ganzen Fakten, auch Studien und Interviews und alles Mögliche, was sie gefunden hat, das fand ich unglaublich bereichernd. Tatsächlich für mein eigenes Bild auch von Freundschaft. Da kommt man eigentlich selten dazu, darüber nachzudenken, wie man selbst Freundschaften lebt oder versaut oder was da in der Vergangenheit so war und warum manche Freundinnen nicht mehr da sind. Anna.
Ich fand, das Buch hat auf jeden Fall gehalten, was es in dieser Lesestelle verspricht. Mir hat das Buch gut gefallen, beziehungsweise besser gesagt, es ist mir über die Kapitel immer mehr und mehr ans Herz gewachsen. Ich fand, für mich persönlich war es tatsächlich nicht so ein easy read, weil es einfach unheimlich dicht an Gedanken, an guten Gedanken ist. Und diese Autorin, wie du schon sagst, die reichert das dann immer mit Fakten an, aus Geschichte, aus Frauenfreundschaften, aus Interviews mit verschiedenen Frauen, beziehungsweise sie leitet diese vielen Gedanken durch die vielen Anekdoten auch immer mal ein. Und ich hatte zwischendurch immer mal so das Gefühl von, ach, komm jetzt mal zum Punkt. Mir war es manchmal so ein bisschen zu viel. Andererseits ist gerade das, dass da so viele Anekdoten drin stecken, da schwingt dann auch irgendwie die Begeisterung dieser Autorin für dieses Thema mit. Und damit habe ich mich, also dadurch habe ich mich irgendwie dann so angefreundet damit. Ich finde, dass es das Buch sehr, sehr gut den Wert von Frauenfreundschaften rausarbeitet. Ja, dass Frauenfreundschaften zur Identitätsbildung beitragen, Frauen, anderen Frauen zur Autonomie verhelfen, dass Freundschaften ein Support sind für Frauen, um aus vorgezeichneten Narrativen und vorbestimmten Rollen herauszutreten. Ich finde, das arbeitet sie super raus. Und was bei mir total hängen geblieben ist, ist so diese, also weil es mich selber auch immer sehr beschäftigt mit eigenen Freundschaften, dass Freundschaften im Gegensatz zu anderen Beziehungen, wie zum Beispiel in der Ehe, nicht institutionell geregelt ist und dadurch halt einen ungewissen rechtlichen und öffentlichen Status hat. Und das zum Beispiel dann schwierig sein kann, wenn zum Beispiel Freundinnen entscheiden, dass sie eine Sorgegemeinschaft miteinander bilden wollen. Das hat mir irgendwie sehr gut gefallen. Also mich hat das sehr beschäftigt, weil ich finde, dass dadurch natürlich auch Freundschaften oftmals nicht den gleichen Stellenwert haben wie andere Beziehungen. Gleichzeitig, dadurch, dass es nicht institutionell geregelt ist, sind Frauenfreundschaften auch viel, viel freier. Also es gibt da eigentlich kein richtig und kein falsch und man ist da viel freier in der Ausgestaltung darin, was man voneinander erwartet, was man sich gegenseitig geben möchte. Gleichzeitig gibt es auch, das zeigt das Buch auch, einfach ganz, ganz viel Narrative und Erwartungen zu Freundschaften, zu Frauenfreundschaften. Und diese sind durchaus auch manchmal patriarchal geprägt, beziehungsweise auch aus dem Feminismus selber auch geprägt, dass Freundschaften auch manchmal, beziehungsweise das, was von der Freundschaft erwartet wird, auch sehr überhöht wird manchmal. Dass dann, ja, dass quasi die Freundin die eierlegende Wollmilchsau sein soll, also für alles da, aber so Sachen wie Neid und Enttäuschung und verletzte Gefühle, das darf auf keinen Fall da sein, weil wir müssen ja zusammenhalten. Und ja, das waren so Stellen, die mich sehr angesprochen haben. Und ja, das Buch hat mir sehr gut gefallen und ist mir sehr ans Herz gewachsen. Mir ging es auch so wie dir, dass ich tatsächlich auch oft relaten konnte und meine eigenen Freundschaften dadurch auch noch mal so, ja, damit abgeglichen habe oder so überlegt habe, was macht meine Freundschaften eigentlich aus? Ja, sehr schön.
Du hast so viele Sachen jetzt angesprochen. Zum Beispiel diese Freundschaftsschwüre, da schreibt sie ja auch darüber, habe ich mir auch notiert, so um Seite 281 rum. Mal gucken, ob wir dazu noch kommen. Aber ich steige direkt ein auf das, was du gesagt hast. Ich habe hier nämlich mir aufgeschrieben auf meinem Vorbereitungszettel zu einer Lesestelle auch, die ich dabei habe. Ist das nicht patriarchale Kackscheiße? Bei mir ging es auch so, dieses Überhöhen und dieses, was wir an Ideal da alles reinstecken. Ich muss meine BFF finden, meine zweite Hälfte. Ich habe irgendwo da draußen meinen Herzensmensch, meinen Lieblingsmensch, meine allerbeste Freundin. Das ist was zum Beispiel meine Tochter total belastet hat eine Zeit lang, dass sie dieses Vorbild aus Fernsehsendungen kannte. Da gibt's immer eine beste Freundin, eine allerbeste Freundin. Und da habe ich eigentlich auch drauf gewartet, dass das in diesem Buch auftaucht, aber das ist gar nicht so behandelt worden. Die Blöde, die auch in jeder Fernsehserie vorkommt, die wurde thematisiert, The Bad Friend. Aber eigentlich gibt's immer so diese BFF-Geschichte. Wir sind wirklich wie Pott und Pannen, wir passen zusammen, ey, wie Topf auf Deckel, Deckel auf Topf, ja. Wir sind also wirklich, und es hat diese Analogie zu dieser großen Liebe, die uns da im Patriarchat versprochen wird, dieser zweiten Hälfte, kugelmenschmäßig ergänzen wir uns. Da habe ich sofort Nackenhaare gehabt irgendwie. Witzig finde ich, wenn ihr euch lustige Namen gebt und ich mir immer manchmal nicht ganz alle Namen merken kann. Rote Zora, du hattest dich gemeldet.
Genau. Das ist mein Handy. Ja, Claudia hier. Genau, ich fand, also ich habe mir das Buch angehört. Von daher hatte ich nicht das Problem mit den Längen, weil da hört man dann einfach so ein bisschen drüber. Ich fand es auch total cool. Das ist ja eine Wissenschaftlerin, die wirklich an sich schon auch stellenweise wirklich relativ wissenschaftlich da rangeht, also sowohl mit Interviews als auch viel eben sowohl in der Literatur als auch also ganz, ganz viel Grundlagen da eben auch hat, aber immer auch dieses persönliche Interesse mitschwingt. Also sie sagt ja ich fand es anfangs
hat sie ganz oft auch betont, dass sie immer das Gefühl hätte, sie wäre vielleicht auch gar nicht so richtig dazu geeignet, Freundinnen zu haben oder eben auch langfristige Freundschaften zu pflegen, und hat das immer, hat, wie ich finde, auch anhand ihrer Freundschaften da total cool durchgeführt und auch so eine Entwicklung in ihrer Erkenntnis gefühlt mitgemacht. Und das fand ich so schön, weil mir ging es auch wie euch, dieses an vielen Stellen dann so, dass man dann eigene Freundschaften damit vergleicht und dann so, oh ja, stimmt, da war das auch so und da ist so und das kann ich da. Und das war toll, da einfach diese Hintergründe mitzuhören und diese unterschiedliche Herangehensweise. Und ich fand gerade dieses, wirklich dieses, diese, dieser persönliche Touch, den sie dem Buch mitgegeben hat, fand ich total cool zum Durchhören und da eben auch ganz viel Eigenes mitnehmen.
Ich fand auch, das hat so ein bisschen dann wieder das aufgelockert, dieses Nerdige, also das ich total mochte, weil ich liebe super schlaue Frauen. Und sie schreibt ja auch über Girl Crush. Also wenn Frauen richtig super schlau sind, da springt bei mir sofort was an, weil ich finde es so toll. Ich finde es so schön, wenn mein Gefühl sagt, ich möchte diese Frau verehren und bewundern, weil ich sie so schlau finde, wie Jagoda Marinic zum Beispiel. Da bin ich ein Fangirl. Aber die bricht es eben immer wieder, auch durch ihre Fehlbarkeit, dieses super Schlaue und dieses super Detailverliebte und Genaue und Recherche und Quellen und Zitieren. Und dann bricht sie das aber durch ihre eigene Freundschaftsfehlbarkeit sozusagen. Das fand ich super sympathisch auch. Macht sie noch toller. Anja.
Ich wollte gerne was zu der Frage nach patriarchaler Kackscheiße oder nicht sagen und muss dann nochmal auf ein anderes Buch zurückgreifen, und zwar die Schamanin von Bad Dürrenberg. Da geht es, das ist ein mesolithisches Grab, das ausgehoben worden ist und das durch verschiedene Deutungen gegangen ist. Und in dem Buch, in dem diese Ausgrabung beschrieben wird, wird unter anderem auch deutlich gemacht, dass Männer- und Frauenskelette in der Mittelsteinzeit noch total gleich sind. Und dass auch davon ausgegangen wird, dass diese Jäger-Sammler-Kulturen absolut egalitär waren. Und in dem Moment, wo der Mensch sesshaft wird, fängt es an, dass Frauen aus ihren Verbünden rausgerissen werden. Und dann in der Neusteinzeit kann man nachweisen, dass Frauenskelette schlechter versorgt sind als Männerskelette. Und man sieht dann eben auch, dass die Frauen genetisch von außen dazugekommen sind, eben aus ihren Verbünden rausgerissen wurden. Und dann fängt im Grunde genommen ja schon so eine Art von Misstrauen einander gegenüber an, dass sich ja immer wieder dieses Verraten werden oder nicht bis in einer gewissen Weise bis in die Gegenwart zieht.
Ja, ich fand, da war so eine rührende Lesestelle auch. Ob ich die jetzt finde, das weiß ich nicht. Moment, ich gucke. Da ging es um Hexen und Hexenverfolgung. Im Kapitel Trennungen war das auf jeden Fall, Kapitel 2. Aber ich befürchte, auf die Schnelle finde ich es nicht. Aber da hat sie so eine rührende Lese- oder Zitatstelle auch, wie sie das uns näher bringt, wie weh das getan haben muss, als die Hexenverfolgung war und die Frauen gegeneinander ausgesagt haben, die sich als Freundinnen auch bezeichnet haben, was auch dokumentiert ist. Und wir haben
Ich
ja
weiß nicht,
kurz.
ob du die Stelle meinst. Das ist so 161, habe ich das. Da geht es darum, dass eine Frau Marguerite angeklagt wird und sie sagt dann, Marion war als gesellige, vertrauenswürdige Freundin bekannt. Sie gab den Inquisitoren gegenüber sogar an, dass sie, würde sie wirklich über Hexenkräfte verfügen, diese sicherlich auf ihren untreuen Ehemann angewendet hätte, nicht auf eine Freundin, denn selbst in den 3 Jahren seiner Krankheit hätte es tausendmal mehr Gründe gegeben, ihn umzubringen, nicht ihre guten Freundinnen, mit denen sie nie gestritten hatte und deren Tod ihr nun zur Last gelegt wurde.
Marion und Marguerite, genau diese Stelle, 159. Genau da fängt die Stelle an. Und das fand ich so herzzerreißend. Das hat mich doch wirklich sehr beschäftigt. Und dann wieder, das auch wieder so eine patriarchale Erzählung, dass wir ja eh nicht imstande sind, Freundschaften zu führen. Damit fängt das Buch ja eigentlich schon mal an. Da hatte ich auch eine Lesestelle, Moment, die war auch ganz witzig. Seite 21, schon im Prolog, schreibt sie: Kein Wunder, schließlich galten Frauen in den traditionellen philosophischen und religiösen Vorstellungen hinter dem westlichen Freundschaftsverständnis beinahe 2000 Jahre lang nicht nur als, in Klammern, schlechte Freunde, sondern wurden vielmehr generell für unfähig befunden, tiefere Bindungen einzugehen. Die echten Experten in Sachen Freundschaft waren Männer. Frauen hingegen mangelte es an der nötigen Intelligenz oder moralischen Stärke, um sich einander so eingehend zu widmen. Man hielt sie allenfalls zu der Art Freundschaft fähig, die Aristoteles 400 Jahre vor unserer Zeitrechnung abschätzig als um des Nutzen willens oder um der Lust willen bezeichnet hatte und die sich auf gegenseitiges Rückenkratzen oder einen flüchtigen Zeitvertreib beschränkten. Und weil Frauen zudem als anfällig für Konkurrenzdenken, Neid und Boshaftigkeit galten, dann natürlich auch diese niederen Frauenfreundschaften äußerst instabil. Die Geister dieser Vorstellungen lassen sich im Übrigen auch heute noch unschwer ausmachen, nämlich in den stereotypen Vorstellungen von Cliquentum, Stutenbissigkeit und Hinterhältigkeit schlechter Freundinnen der Gegenwart. Also klar, Frauen eigentlich von vornherein schon mal schlechte Freundinnen, weil also einfach intellektuell nicht so begabt und damit natürlich zu einer innigen, tiefen Verbundenheit überhaupt nicht geeignet. Können wir gar nicht. Und dann ist es ja offensichtlich auch noch total kompliziert mit uns. Und die Hexenverfolgung hat da ihren Beitrag dazu geleistet. Aber Anja, du hattest kurz bevor wir die Aufnahme gestartet haben, noch einen ganz guten Einwand, was da eigentlich vielleicht gerade bei uns in Deutschland noch mit reinspielt, warum wir vorsichtig sind, warum wir vielleicht schlechte Freundinnen sind.
Ja, das ist ja eine britische Autorin. Ich habe es auch in der Übersetzung gelesen, die ich ganz großartig fand. Und in Deutschland gehört aus meiner Sicht eben auch noch sowohl die Nazi-Vergangenheit in der Geschichte des frühen zwei oder ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dazu, aber eben auch in der ehemaligen DDR die Bespitzelung, dass man eben wirklich nie sicher sein konnte, wer Freund ist oder Freundin und wer Feindin. Und das wird in ihrem Text an einer Stelle angerissen, wenn es um eine Bespitzelung von einer schwarzen Frau in, ich glaube, New York geht im frühen 20. Jahrhundert, aber zumindest soweit ich es gelesen habe, hat sie es nicht auf das Deutschsprachige bezogen. Und ich glaube, das ist was, was mehr nachwirkt, als wir uns das oft so präsent haben.
Es ist bestimmt auch eine Art von Trauma, diese verletzte Intimität und das verletzte Vertrauen. Und ich glaube auch, dass gerade in der jüngeren Vergangenheit, wenn man Bekannte oder Freunde im Umfeld hat, die in der DDR gelebt haben, wer auch immer da jetzt Background Knowledge hat, melde sich bitte. Da kenne ich die Geschichten zumindest von Eltern, die Akteneinsicht hatten und dann wirklich erschüttert waren fürs Leben oder auch genau diese Akteneinsicht nicht haben wollten, um genau das nicht zu erfahren, wer die Personen waren, die die Aktennotizen geschrieben haben. Ingeborg.
Dazu passt vielleicht noch eine Stelle, die mir aufgefallen ist, weil als ich die gelesen habe, dachte ich, das kann ja wohl nicht wahr sein, denn das hat meine Mutter eigentlich eins zu eins genauso gesagt und auch gesehen. Auf Seite 88, da steht im unteren Drittel, in den 50er Jahren unterschied die Philosophin Elizabeth Telfer in einem Essay zwischen befreundet sein und ein freundschaftliches Verhältnis zueinander haben. Und meine Mutter, die hat zu mir, als ich noch ein junges Mädchen war und dann so in der Schulzeit und auch später, ja, als junge erwachsene Frau Freundinnen gefunden habe und die auch so zu Hause vorgestellt habe oder von denen erzählt habe, die hat immer gesagt, du kannst nicht jede Frau einfach deine Freundin nennen. So viele Freundinnen hat man nicht. Man hat vielleicht ein oder zwei gute Freundinnen und das andere sind, da hat man ein freundschaftliches Verhältnis, das sind Bekannte. Und die hat das ganz, also gut gemeint. Ich habe das damals überhaupt nicht verstanden, weil natürlich waren das meine Freundinnen.
Und als ich jetzt diese Stelle in dem Buch gelesen habe, da dachte ich, wow, das scheint sie tatsächlich, dieses Mindset in den 50er Jahren, also meine Mutter ist Jahrgang 35 gewesen, beeinflusst zu haben, dass sich das einfach nicht geschickt oder gehört, dass man zu so vielen Frauen, dass das jetzt alles Freundinnen auf einmal sein sollen. Das war für die unvorstellbar. Und vielleicht hat das auch ja tatsächlich mit dem zu tun, Anja, was du gerade auch gesagt hast, ne? Nachkriegs, ja, Generation und so weiter. Ja, also ich kann vielleicht noch allgemein zu dem Buch sagen, dass ich hätte mir das niemals gekauft, wenn wir das nicht hier im Buchclub ja, gemeinsam uns dafür entschieden hätten. Und das wäre jetzt so kein Thema, was bei mir so ganz oben aufliegt. Also da gibt es andere feministische Bücher, die ich eigentlich viel dringender lesen wollte als jetzt dieses hier. Und ich war total im Nachhinein also jetzt total dankbar dafür, weil das hat bei mir so viel angerührt und aufgerührt in Erinnerung, also wie schwierig das war, gerade in der Teenagerzeit, in der Schule, wie verletzlich man da war und dass es immer dieser Wunsch nach der einen besten Freundin fürs Leben da war, die Sehnsucht danach und wie, dass man das überhaupt jetzt sozusagen zu so einer wissenschaftlichen Arbeit machen kann, hätte ich gar nicht gedacht. Und was für mich auch nochmal sehr erhellend war, dass auch in diesem Bereich unseres Lebens das Patriarchat so tiefe Spuren hinterlassen hat. Also, wo ich Ihnen sagte, man läuft ja manchmal so blind und naiv und weiß ich nicht, gutgläubig durchs Leben und merkt gar nicht, ja, dass wirklich in jeglicher Hinsicht das Patriarchat uns so negativ beeinflusst als Frauen und da so viele Spuren hinterlässt. Fand ich ganz, ganz toll, das Buch.
Oder wie Alexandra Zykunow sagen würde, Patriarchat und Kapitalismus geben sich wieder die Hand, beste Freunde. Ich lese jetzt mal diese Stelle vor, wo ich schon ganz am Anfang dachte, ey, das ist doch, da ist doch das Patriarchat, hat doch da seine patschigen, kackigen Hände mit drin. Seite 17. Dass die romantische Liebe im Zweifelsfall dramatisch war und schmerzhaft endete, wusste ich aus Popsongs, Romanen und Filmen. Aber Freundschaften, zumindest die guten, sollten doch eigentlich unkomplizierter, widerstandsfähiger und beständiger sein, oder nicht? Ich war 18, als die Spice Girls ihre Single Wannabe herausbrachten. In meinem überwiegend weißen Londoner Mittelklassevorort schallte der Song überall aus den Autofenstern, den blechernen Miniradios, der Zeitschriftenkioske und den Walkmans der PassantInnen. Der Text prägte sich einem ein, ob man wollte oder nicht. Make it last forever, friendship never ends. Und wenn man dann immer noch nicht von der Sehnsucht nach einer lebenslangen besten Freundin durchdrungen war, erledigte das spätestens der Titelsong von Friends oder die auf den Taxis abgebildeten vorbeirauschenden Hochglanzgesichter des Sex and the City Vierergespanns oder die Werbung, Freundinnen, die sich auf dem Sofa aneinander kuscheln mit dampfenden Teetassen in den Händen, Freundinnen beim Kleidertausch und beim Schminken, Freundinnen, die in ihren höchsten High Heels die Straße entlang stolzieren, Freundinnen bei der Urlaubsplanung, wie sie sich zuprosten, lachend die Köpfe zurückwerfen. Ich wusste haargenau, wie eine Freundschaft zwischen Frauen auszusehen hatte und wie sie sich anfühlen musste. Und da dachte ich so, ah, oh, ja, aber das ist ja von außen ein Bild, wie Freundschaft sein soll. Und genau das ist das Problem. Und dann fällt man auf die Nase und denkt, so funktionieren Freundschaften gar nicht. Und so ist die Realität von Freundschaften gar nicht. Also klar hat man vielleicht noch so Freundinnen von früher. Und da gab es auch irgendwo eine ganz schöne Stelle, wo sie ihre Freundin Sophia wieder trifft und sagt, das ist so was Besonderes, wenn man jemanden hat, der einen schon so lange kennt. Wie man sich dann fühlt, wenn man so eine Person trifft. Das ist schon was Besonderes. Aber so glossy und glänzend und reibungslos sind Freundschaften ja nicht. Wer um Himmels Willen erzählt uns das denn? Anna.
Ja, dazu passt auch noch so gut, dass wir kriegen das erzählt, dass Freundschaften so reibungslos und dass es einfach so passiert. Und wenn es dann eben doch mal schwierig wird, was ja sich nicht vermeiden lässt in der Beziehung zu anderen Menschen, dann, dass man dann oftmals dann auch Schuldgefühle hat oder das Gefühl hat, oh, ich bin eine schlechte Freundin oder mit mir stimmt was nicht. Und dass einfach Freundschaft auch was ist, wo man auch was rein investieren muss. Das finde ich, bringt sie ganz gut raus in dem Buch. Und da hatte ich auch noch mal eine ganz schöne Lesestelle dazu. Jetzt finde ich sie gerade nicht. Wo es eben auch darum geht, dass sie halt vielen Frauen begegnet, viele Frauen interviewt zum Thema Freundschaft. Und sie dann irgendwie so ein Fazit zieht. Aber ich finde es jetzt leider gerade nicht. Auch blöd. Wenn es mir noch begegnet, melde ich mich nochmal.
Sehr gut. Du hebst einfach die Hand und dann liest du es vor. Claudia.
Genau. Ich fand das auch wirklich, das hat mich, weil jetzt gerade hieß, dass sie auch immer meinte, so ein bisschen, das mit den Freundschaften. Ich bin oftmals gar nicht so eine gute Freundin. Ich fand, sie hat zu Anfang, das war so eins ihrer Themen, eben dieses Bild, das man von Freundinnen hat, dass man das gar nicht so erfüllen kann. Und sie auch mit einer Einstellung reingegangen ist, sie kann das gar nicht. Und ich fand aber, sie hatte so viele so beeindruckende Freundschaften, die teilweise ja auch wirklich tief gingen und die sich gegenseitig so unterstützt haben, wo ich dann manchmal dachte, krass, solche Freundschaften habe ich ja gar nicht gehabt. Wo ich dann glaube, wo ich das Gefühl hatte, sie hat auch das Schreiben des Buches einfach realisiert, wie viel mehr da eigentlich sie auch schon erlebt hat. Und es würde wahrscheinlich jedem von uns so gehen, wenn wir so intensiv uns damit befassen würden, dass das auch wirklich auch so ein wichtiger Teil ist, die Freundschaften, die man hat. Und dass es aber auch ganz normal ist, dass es so viele unterschiedliche sind und auch dieser Wechsel. Und das fand ich so beruhigend, wirklich, dass dieses Auf und Ab und dieses mehr und weniger auch einfach normal ist und allen so geht. Das fand ich total cool an dem Buch auch.
Es ist ja ein bisschen auch wie dieses Märchen von der Monogamie. Dieses, man muss für immer eins sein und das reibungslos Schicksalhafte bleibt für immer gleich. Und es stimmt ja nicht. Sie hat ja auch wie alle, also ich habe dann auch nachgedacht, es gibt Freundinnen, die waren eine Zeit lang da, für eine bestimmte Phase meines Lebens, total wichtig. Da bin ich nachts vor der Tür gestanden, habe geklingelt mit Liebeskummer und wusste, da kann ich hin, ja. Und es gibt jetzt andere Freundschaften, jetzt diese komische Zeit, wo Kinder noch klein sind, wo man Freundschaften pflegt mit Sprachis auf dem Handy teilweise oder mal schnellen Kaffee alle 3 Monate. Also, ich meine, das ist nicht befriedigend, aber sind immer noch da. Oder wenn ich an meine erste Hochzeit denke, wen ich da alles einladen wollte, wie viele von denen übrig geblieben sind. Also die ich jetzt noch als Freunde bezeichnen würde, nach Scheidung und einem Kind, ich sag's mal so, nicht so viele, ganz wenige. Muss mal genau nachdenken. Da sind ein paar, die würde ich noch als meine Freundinnen bezeichnen, trotz mehrerer Kinder, die wir gekriegt haben und vieler Kilometer zwischen uns, die ich zu einem runden Geburtstag einladen wollen würde zum Beispiel. Aber da sind nicht mehr viele übrig. Anja.
Du hast gerade das mit den Kindern angesprochen. Das finde ich so spannend, weil ich auch einige Freundinnen habe, die früher meine Kolleginnen waren und die ich ganz, ganz wenig sehe. Und einer unserer liebsten Sätze ist, es kommen auch wieder andere Zeiten. Jetzt gerade sind wir super eingebunden und super beschäftigt. Und es ist, wir haben so ein paar Regeln. Wenn man anruft und die andere kann nicht dran gehen, dann ist man nicht Mucks, sondern man probiert es halt nochmal. Und man geht nicht dran, wenn es nicht passt. So, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich super entlastend finde. Oder eben auch zu wissen, wenn ich jetzt was von dir will, rufe ich trotzdem an. Auch wenn ich das Gefühl habe, ich rufe ja nur an, weil ich was von dir will. Ist doch super. Wir sprechen miteinander und es hat auch noch einen Anlass. So, und dann kommen eben wieder andere Zeiten, wo man dann weiß, okay, und irgendwann wird es wieder ruhiger und dann haben wir Zeit und jetzt ist es halt die Zeit nicht. An jedes Ding hat seine Zeit und wir verlieren uns damit aber nicht aus dem Blick. Und das ist so unglaublich entlastend, auch zu wissen, die sind ja nicht weg. Ich sehe sie gerade nur nicht. Und der Gedanke tatsächlich, der fehlt mir ein bisschen in dem Text, weil ich schon glaube, dass man lange Freundschaften pflegen muss, ohne dass sie immer präsent sein müssen.
Ich habe auch eine Freundin, da gab es eine Funkstille, weil wir unterschiedliche Lebensphasen hatten. mit denen die andere jeweils nicht klarkam. Bei der einen musste erst eine Scheidung kommen, dass wir wieder zueinander gefunden haben, und bei der anderen musste Gras über ihren Kummer wachsen, was ihre Lebensplanung und Familienplanung anging, weil da, wenn deine Freundin ein Kind kriegt und du keine Kinder haben wirst, dann kann es sein, dass in dem Moment das einfach nicht gut zusammenpasst. Aber wir haben uns nie ganz aus den Augen verloren und können irgendwann diesen Faden auch wieder intensiver aufnehmen und haben ihn jetzt lose in der Hand. Das gehört auch dazu. Da scheint aber Tiffany, die Autorin, nicht so der Typ für zu sein. Ich habe das Gefühl, die ist eher so serielle Monogamie, wenn man das so in Klischees irgendwie nennen will. Oder es kommt im Buch so rüber, weil sie das eben in Etappen erzählt, in Freundschaftskapiteln sozusagen. Und da die Gleichzeitigkeit oder die Fluidität vielleicht nicht so rauskommt, weil die natürlich beispielhaft sind für die Geschichten, die sie erzählt. Anna.
Zu dem Thema, dass diese langen Freundschaften, die man auch über die Distanz pflegen kann, so selten sind und dass die trotzdem da sein sollten. Also das kommt am Ende, kurz vorm Epilog eigentlich, fand ich so am Rande mal ein bisschen durch, wo sie über ihre 92-jährige Schwiegermutter schreibt. Die lebt irgendwie in Irland auf dem Land und hat übers Telefon bis heute noch Kontakt zu einer Freundin. Und sie kennt es sonst nicht, dass jemand so eine ganz lebenslange Freundschaft hat. Und haben die anscheinend auch mal drüber gesprochen. Einmal habe ich sie gefragt, was eigentlich das Geheimnis dieser Freundschaft sei. Nach einer Weile zuckte sie mit den Schultern und meinte, wahrscheinlich fragt man sich einfach immer wieder, was könnte ich für sie tun? Und dann versucht man es eben. Und ich finde es eigentlich ganz schön, dass es Menschen gibt, die man über sein ganzes Leben hinweg, auch wenn man sie nicht regelmäßig sieht, trotzdem immer wieder kontaktieren kann und man weiß, ich kann da anknüpfen, wo wir aufgehört haben. Und die Person ist trotzdem für mich da, auch wenn wir uns nicht sehen. Und ich glaube, das ist diese Art der Freundschaft, die damit in dem Punkt gemeint ist.
Ja, die eine Freundin, von der ich gerade erzählt habe, ist auch inzwischen mehr sowas wie eine Cousine für mein Gefühl. Also das ist gar nicht mehr nur eine Freundin, sondern das ist ein bisschen wie verwandt sein. Und bei einer Cousine würde man ja auch nicht in Frage stellen, irgendwie, dass man sich ab und zu meldet, weil es ist halt eine Cousine. Und vielleicht meldet man sich auch wirklich mal nur einmal im Jahr, aber man meldet sich trotzdem, weil irgendwie die gehört eben dazu zum Leben. Aber man könnte noch gar nicht mal mehr, wie sie das so romantisch auch beschreibt, so wichtige Gemeinsamkeiten und so, kann man vielleicht gar nicht mehr so benennen, außer die Vergangenheit. Da gibt es auch irgendwo so eine Stelle von einer Freundschaft, die meinte, wir haben eigentlich nur noch die Vergangenheit und das jetzt sich so verändert. Da bin ich vielleicht ein bisschen großzügiger als die Person, die sie da interviewt hat im Buch. Jutta.
Das kommt ein bisschen gegen Ende, also ein bisschen gegen Ende, eher gegen Ende. Da zitiert sie einen, der Freundschaft als ein Drama in vier Akten bezeichnet. Eben der erste Akt fände statt in Kindheit und früher Jugend mit ihren leidenschaftlichen Romanzen. Im zweiten Akt, wenn Teenagerinnen und junge Frauen allmählich anfangen, um die Aufmerksamkeit der Männer zu konkurrieren, treten Misstrauen und Rivalität auf den Plan. Im dritten Akt herrscht Trennung und Einsamkeit vor. Freundinnen heiraten, ziehen weg, werden Mütter oder man verliert sich aus den Augen. Im vierten und letzten Akt seien die Frauen in ihren 40ern und die Kinder groß. Jetzt schließt sich der Kreis und die Intimität der jüngeren Freundschaften kehrt zurück. Da konnte ich schon irgendwie auch was wiederfinden. Sie geht ja dann aber irgendwie noch weiter und sagt, da gibt es doch noch viel mehr Akte als nur diese vier. Moment, das habe ich mir jetzt nicht unterstrichen, aber sie findet das zu kurz gegriffen, also dass es da schon endet, sondern dass eben da noch was weiterkommt. Wartet mal kurz. Als hätte sie stillschweigend eine Lösung für die Freundschaftsdramen gefunden, sobald eine Frau diesen vierten und letzten Akt betreten hat. Dabei wird unser Leben mit 40, 50, 60 und darüber hinaus doch erst richtig interessant. Jetzt begegnen wir den größten Herausforderungen, treffen die wichtigsten Entscheidungen, gehen die reizvollsten Risiken ein. Ich habe den fünften, sechsten, siebten Akt schon vor Augen und natürlich werden sich unsere Freundschaften darin genauso dramatisch weiterentwickeln und verändern wie wir selbst.
Also, dass sie findet, dass, also wir stecken jetzt alle vielleicht, ja, grob, oder? Eher so in der Phase da fest, in dem vierten Akt vielleicht. Und dass sie ja, glaube ich, auch, wenn ich es jetzt richtig interpretiere und denke, ja, was kommt denn dann noch, wenn man eben jetzt älter wird? Also bleiben dann jetzt alle Freundinnenschaften, die man hat, oder kann da nichts Neues mehr kommen? Und sie will, glaube ich, dass da noch was Neues kommt. Fand ich irgendwie ganz interessant, wie viele Menschen sich anscheinend auch schon doch mit Freundschaft beschäftigt haben, also die auch so zu untersuchen. Also von ne, der eben jetzt hier mit seinen vier Akten und also es kommt ja immer wieder, wie das wissenschaftlich untersucht wurde. Das fand ich ganz spannend, weil ich, für mich habe ich jetzt, ich bin nicht ganz fertig mit dem Buch, aber wirklich fast und ich habe noch keine Definition jetzt quasi gefunden, was ist eine Freundin? Könnte ich jetzt für mich noch nicht sagen. Und das ist was, was ich, deswegen fand ich das Buch jetzt auch so spannend und wollte es dann unbedingt lesen, weil ich das echt gar nicht so leicht finde. Also früher hätte ich das super easy gefunden zu beantworten, nur mit 15 wahrscheinlich oder auch noch mit 25. Aber so, je älter man wird und desto mehr sich da so eben zum Beispiel dieses Wegziehen und sich nicht so oft sehen und nicht nur mit Sprachnachricht kommunizieren und dann mal ein Ja gar nicht und dann doch wieder. Und wer ist denn jetzt noch eine Freundin und wer nicht mehr und wer von neun ist schon eine Freundin oder noch nicht und so. Also ich finde das, ich finde es immer noch nicht leicht und bin mal gespannt, ob ich jetzt am Ende noch eine Antwort kriege auf die Frage, ob das Buch noch wie so ein Fazit bereithält.
Vielleicht in meiner Lieblingsstelle, die ich vorbereitet habe für gegen Ende dieser Folge. Aber du sprichst so viele spannende Sachen an, weil sie ja wirklich so interessante, unterschiedliche Aspekte und Studien und Themen da reinbringt. Ich mache jetzt mal einen Schweinsgalopp durch meine Notizen, um noch einen kurzen Einblick in die Themen zu geben, bevor die nächsten noch mehr dazu erzählen können. Zum Beispiel gibt es unterschiedliche Arten von Freundschaften, zum Beispiel die unabhängige, die einmischende, die einbeziehende, die abgrenzende Freundschaft. Und da sagt sie, es gibt Studien, dass in unterschiedlichen Kulturen Freundschaften unterschiedlich sind. Dann haben wir parasoziale Beziehungen. Auch darüber haben wir im Podcast schon mal gesprochen. Bei Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft. Da ging es auch um Social Media und parasoziale Beziehungen mit Menschen, die man eigentlich nur aus dem Internet kennt. Dann hat sie über die Befrienders gesprochen. Es waren privilegierte weiße Frauen zwischen 1900 und 1940, die versucht haben, sozial schwächere Frauen zu unterstützen, zum Beispiel in Gefängnissen, indem sie sich befreunden mit ihnen. Und das hatte so ein White Savior-Ding ein bisschen. Aber war ein interessanter Ansatz, dass man also Menschen helfen kann, indem man ihnen gute Freundinnen gibt. Dann fand ich sehr spannend auch einen Absatz zu emotionaler Arbeit und Stewardessen und die Freundschaften, die die hatten, die ganz oberflächlich waren. Ach, dazu gab es eine Studie. Freundschaften am Arbeitsplatz ist ein großes Kapitel. Dann hat sie tolle Hollywood-Filme zitiert in dem Buch, die ich alle gucken will, aber wann soll ich das machen? Dann ging es um Hexenverfolgung. Dann ging es auch eine ganz spannende Studie, wie Mittelklasse-Ehefrauen in den 60er Jahren, die ihren Führungspersonen, also den Männern hinterherziehen mussten zu unterschiedlichen Jobs, was die für Strategien hatten, um schnell Freundschaften an den neuen Orten zu starten. Das fand ich auch super interessant. Dann gab es ein Ding aus Japan, Rental Person Who Does Nothing, die einfach da ist und zuhört und gemietet werden kann und einfach nur da ist, während andere Leute ihre Wohnung putzen oder was erzählen. Das fand ich super spannend als Konzept. Die Hausfrauenbewegung und Befreiung von Betty Friedan und auch die Aspekte, die dahinter steckten, da habe ich mir angestrichen, da ging es vielleicht gar nicht so sehr darum, dass die Frauen gelangweilt waren, sondern dass vielleicht auch viel Gewalt war in diesen Ehen, was vielleicht in der feministischen Diskussion immer nicht berücksichtigt wurde. Mütterfreundschaften. Freundschaftsschwüre hatten wir schon. Hinreichend gute Freundin. Auch eine tolle Stelle. KI und Freundschaft kommt auch in diesem Buch vor. Alters-WG, das fand ich auch eine großartige Stelle. Ingeborg, wo willst du weitermachen?
Ich hatte jetzt an das Ende der Freundschaft gedacht. Also ich war jetzt schon ziemlich weit hinten im Buch, weil das auch so ein Aspekt ist, wo ich mich auch ja wiedergefunden habe, dass sie darüber schreibt, dass man im Grunde ja auch gar nicht wirklich weiß, wie man über eine ja kaputte, verloren gegangene Freundschaft trauern kann. Also das
auf Seite 347. Sie schreibt, das Ende von Freundschaften hat keinen Platz in den konventionellen Narrativen über Verlust. Es findet im Verborgenen statt, eingehüllt in einen Mantel aus Scham. Es kommt einem übertrieben vor, überhaupt darüber zu sprechen. Als entmündigte Trauer bezeichnet Marisa Franco, Autor des Sachbuchs, die Trauer über das Ende einer Freundschaft. Denn zur Trauer gehört immer auch, dass sie von den Menschen in unserem Umfeld gespiegelt wird. Es tut mir so leid für dich. Das ist fatal, sagt Franco, denn wenn man eine Freundin verliert, heißt es doch eher was? Der Person hängst du immer noch nach. Auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, das Ende einer Freundschaft ist bedeutsam. Und ja, das, da habe ich auch gedacht, ja, da hat sie auch recht, da habe ich auch noch nie so drüber nachgedacht. Also ich kenne dieses Schamgefühl, dass man irgendwie was nicht geschafft hat, dass eine Freundschaft vielleicht auch, weil man selber eine schlechte Freundin war, darum geht es ja auch ganz viel in dem Buch, also dass sie deshalb kaputt gegangen ist, dass man vielleicht nicht interessant genug war für die andere Person. Und dieses Gefühl der Trauer, dass das tatsächlich so, dass man das auch vielleicht gar nicht so kommuniziert. Ja, ich bin jetzt, ja, traure, weil meine Freundin und ich, wir verstehen uns nicht mehr oder so. Also es ist legitimer, sage ich mal, über ein Haustier zu trauern, ja, als jetzt irgendwie so mit diesen Freundschaften. Also fand ich auch toll, dass sie das auch mit aufgenommen hat.
Das ist eine sehr gute Stelle. Vielen Dank, Ingeborg. Anja.
Ich bin noch mal weiter vorne im Text, und zwar, wenn es darum geht, du hast vorhin schon die Girl Crushes angesprochen. Wenn es darum geht, wie Freundschaften zu definieren sind und wo sie körperlich sind und wo sie rein platonisch sind und inwiefern die Grenzen fließend sind. Und da finde ich die Darstellung total spannend, weil aus queerer Perspektive ist es ja ganz oft so, dass es diesen Satz gibt, sie aßen zusammen, sie wohnten zusammen, sie schliefen zusammen, oh, sie müssen Mitbewohnerinnen gewesen sein. Und das ist eben an der Stelle, sieht sie es von der anderen Seite, und ich habe mich ein bisschen an die Bonobos-Denken gefragt. Wie wären unsere Freundschaften wohl, wenn wir in einem Matriarchat leben würden? Und ist es überhaupt so wichtig, das zwangsweise immer komplett zu trennen, obwohl ich jetzt für mich das gut unterscheiden kann, wen ich auf welcher Ebene interessant finde oder eben auch nicht? Den Passus fand ich auf jeden Fall sehr interessant, dass es eben früh ganz schwülstige Beziehungen gab, die offensichtlich eigentlich nur auf dem Papier bestanden, bis hin zu Enid Blytons Dolly oder den ganzen negativ gezeichneten Freundinnen in irgendwelchen Internatsgeschichten, im Grunde genommen ja bis in die Gegenwart, die zum Teil eben durch zu große Anhänglichkeit irgendwelche homophoben Klischees bedienen.
Ich habe mich schon gefragt, wann wir über den rosa Elefanten im Raum sprechen. Danke, Anja. Das ist nämlich ein ganz spannendes Kapitel am Anfang des Buches und ein weites Feld, finde ich, weil es gab wohl, wie du schon erzählt hast, in diesen Internatsgeschichten, da gab es eine Phase, wo Frauen, Mädchen dazu ermutigt wurden, sich so eine ganz intime Freundin zu suchen, zu der sie aufschauen, der sie Kekse bringen und eine Wärmflasche am Abend im Internat und also wirklich innige, schwülstige Liebesbriefe schreiben dürfen. Und das wurde gefördert bis zu einem gewissen Punkt, als so eine Homophobie um sich gegriffen hat und man auf einmal Angst hatte um die Mädchen oder vielleicht auch da, wie du schon erzählt hast, kapiert hat, ah, da könnte ja auch mehr entstehen, als dass die nur alte Jungfern werden. Anja schreibt gerade noch in den Chat, kennst du Mädchen in Uniform? Genau, Romy Schneider. Und wer war die andere? Auch eine tolle Schauspielerin. Anja grübelt. Vielleicht fällt es ihr noch ein. Aber Romy Schneider war auf jeden Fall die Jüngere. Und die hatte eine so ganz charismatische, schöne, ältere Lehrerin, in die sie sich verliebt.
Das
Aber
ist auch
auch.
eine Neuverfilmung tatsächlich aus, also die 50er-Verfilmung, die gab es in den 20ern schon mal, da weiß ich aber nicht mehr, wie die besetzt war. Und die soll jetzt auch nochmal neu aufgelegt werden.
Spannend. Aber da war eben so eine Fluidität auch an Liebe, Girl Crush, Verbundenheit, Freundschaft oder auch lesbische Liebe. Das war so ein ganz großes Paket, was die Mädchen einfach leben durften. Es ist relativ frei und unterstützt auch. Also man hat da gar nichts Schlimmes drin gesehen, bis sie Angst hatten. Und da gibt es so eine ganz krasse Stelle. Die will ich Ihnen euch auch noch sehr gerne vorlesen. Die fand ich so krass und sehr feministisch. Seite 63 unten, der letzte Absatz. Aber die Angst vor romantischen Beziehungen hatte nicht nur mit Sex zu tun. Der einflussreiche Historiker und Philosoph Michel Foucault sagte einmal, das wirklich Bedrohliche an homosexuellen Leben sei nicht die Sexualität, sondern die Freundschaft. Die homosexuelle Lebensweise. Sex zwischen Männern sei leicht als bloßes Herumfummeln zwischen Fremden in dunklen Gassen abzutun. Viel schwieriger aber sei es, außergewöhnlich tiefen, von Liebe, Vertrauen und lang anhaltender Verbindlichkeit geprägten Bindungen hinfortzuwischen, die Männer zusammenhielten, die sich für ein Leben außerhalb der heterosexuellen Kernfamilie und deren reproduktiver Normen entschieden haben. Der Gedanke an lesbischen Sex in Schlafsälen mag Eltern beunruhigt haben. Viel bedrohlicher aber war die Vorstellung, Frauen könnten derart erfüllende emotionale Verbindungen miteinander eingehen, dass sie auf Männer und Babys komplett verzichten würden. Und da gibt es ja auch die mehr von der alten Jungfer. Das sind natürlich auch ein paar Beispiele in diesem Buch, wie zum Beispiel, wie heißt denn diese gute Frau mit Vornamen? Sie zitiert dann nämlich oft die Frauen mit dem Nachnamen und dann kommt immer nur der Nachname und ich weiß, dass der Vorname auf der Seite davor irgendwo stehen muss. Die Frau heißt auf jeden Fall Kopp mit Nachnamen und hat auch über Freundschaft geschrieben und über das Leben, wie man es so führen soll. Sie hat ein Essay geschrieben mit dem Titel Ehe versus Zölibat. Frances Power Cobb. Und die hat ihr Leben verbracht, nicht durch Heirat, weil sie war nämlich finanziell unabhängig. Sie lebte mit der walisischen Bildhauerin Mary Lloyd zusammen, ihrer lebenslangen Gefährtin, ob als Freundinnen oder als in Anführungszeichen Freundinnen, werden wir nie erfahren. Aber sie sind auch gemeinsam beerdigt. Wie du gesagt hast, Anja, sie essen zusammen, sie leben zusammen, sie schlafen zusammen. Wahrscheinlich sind sie sehr gute Freundinnen. Anna, hast du deine Lesestelle gefunden?
Ich bin jetzt wieder woanders gelandet, weil das Buch hat einfach so viele tolle Themen und Stellen und da könnten wir jetzt noch stundenlang drüber sprechen. Ich wollte noch mal zurück zu Juttas Frage. Sie hatte ja so ein bisschen nach der Definition, was ist Freundschaft und dass das Buch das ja jetzt auch nicht hergibt. Und ich finde, das Buch gibt es auf eine gewisse Weise schon her, weil es nämlich, finde ich, uns die Erlaubnis erteilt oder uns dazu ermuntert, selbst zu definieren, was wir als Freundschaft sehen möchten und was nicht. Dass das einfach was ganz Individuelles ist, was zwei Menschen, zwei Freundinnen miteinander aushandeln. Was ist jetzt Freundschaft? Und dass wir das selber entscheiden können. Und da gibt es eben die kurzen Freundschaften, die nur einen gewissen Lebensabschnitt einbegleiten. Und es gibt dann die langen Freundschaften, die das ganze Leben lang halten, wo man aber zwischendurch auch mal Funkstille ist. Und ich finde, das Buch lädt dazu ein, eben sich nicht auf eine Definition von Freundschaft festzulegen, sondern es lädt dazu ein, dass wir das, also uns zu ermächtigen, das selbst zu entscheiden. Und auch finde ich, also bei mir hat es auch einfach ausgelöst, dass ich meine Freundschaften irgendwie gar nicht mehr bewerten möchte. Also ich habe irgendwie beim Lesen am Anfang dachte ich noch so, oh, oder bei manchen Freundschaften, oh, was ist da jetzt schiefgelaufen oder was war da jetzt nicht so gut oder passt da jetzt gerade was nicht in der Freundschaft? Und ich finde, das Buch lädt dazu ein, dass man jede Freundschaft in ihrer Individualität einfach, ja, umarmt und feiert.
Ja, ich habe da auch zwei Stellen im Buch, die mir besonders gut gefallen. Und zwar geht es um ein Zitat von dem Psychoanalytiker Donald Winnicott auf Seite 320, der in den 80er Jahren den Gedanken der hinreichend guten Mutter genannt hat. Also die ist weder die Heldin an unserer Fantasie noch die Dämonin unserer Albträume. Sie ist einfach ein ganz normales, hingebungsvolles, häufig enttäuschendes, eher realistisches Elternteil. Und die Idee, die dann weitergesponnen wird, ist, dass wir doch auch versuchen könnten, einfach hinreichend gute Freundinnen füreinander zu sein. Und ich habe natürlich eine Lieblingsstelle mitgebracht, weil ich sehr gut vorbereitet bin für diesen Buchclub. Und da geht es eigentlich darum, die Quintessenz, die die Autorin Tiffany Watt Smith zieht, gar nicht ganz am Ende, sondern eher so im letzten Drittel auf Seite 311. Okay, ist nochmal eine ganz kurze Lesestelle. Wir sind es sehr gewohnt, von Freundschaften als einer Beziehung zu sprechen, die man eingeht und aus der man wieder heraustritt. Dabei gestalten wir unsere Freundschaften im Normalfall viel weniger, als sie uns gestalten mit ihrer rätselhaften, ätherischen Kraft. Und manchmal entwickelt sich eine Freundschaft auch ganz eigenständig weiter, wenn wir gerade in eine andere Richtung blicken. Und doch ist die romantische Liebe, wie Bell Hooks in Alles über Liebe schreibt, doch viel bewusster, auch wenn wir noch immer der Fantasie von einer mühelosen Vereinigung anhängen, auch wenn wir weiterhin glauben, dass wir hingerissen sind, völlig gefangen in unserer Verzückung, dass wir keine Wahl und keinen Willen haben, ist ein Willensakt, ist bewusstes Handeln, Anstrengung und Verbindlichkeit. Für mich gilt das inzwischen auch für Freundschaft und genau diese Bereitschaft, an und mit ihren Beziehungen zueinander zu arbeiten, sich immer wieder durchzukämpfen und miteinander weiterzukommen, finde ich so inspirierend an den Frauen, die ich getroffen habe. Schöne Stelle. Ah, oh, ich krieg ein Herzchen hier im Chat. Voll schön. Ich finde, es ist ein schwieriges Buch, um es zusammenzufassen für jemanden, der es nicht gelesen hat. Ich versuche es jetzt noch mal ganz kurz. Gute Freundin, schlechte Freundin, ein Jahrhundert weiblicher Freundschaft von Tiffany Watt Smith ist sowohl ein wunderbarer, nerdiger Spaziergang durch historische Quellen, Briefe, dokumentierte Freundschaftsgeschichten ab 1900 in unterschiedlichster Art und Weise, und auch amüsanten und manchmal auch abwegigen Freundschaften, wie zum Beispiel von diesen White Savior Befrienders, die versucht haben, Menschen zu retten durch eine gute Freundschaft. Das ist sehr vielfältig, was sie erzählt. Ganz zum Ende hin zum Beispiel erzählt sie von Alters-WGs, wo Frauen ganz bewusst am Ende ihres Lebens zusammenziehen und auch da sich gegenseitig aushalten müssen und im sozialen Konflikt oder auch in der sozialen Harmonie miteinander leben, aber ganz bewusst eben nicht alleine leben wollen. Und sie schreibt auch von der Einsamkeitsepidemie und welchen Stellenwert Freundschaft darin einnehmen kann, in all ihren Facetten und Ausprägungen, und sei es mit KI. Und das Schöne ist, dass es sehr persönlich ist. Und ich finde das Tolle an dem Buch, dass man genau diese Anstöße, die wir hier jetzt auch in unserem Gespräch hatten, beim Lesen hat, über sich selbst und seine eigenen Freundschaften, Freundschaftsgeschichten, Freundschaftsvorstellungen und Ideale und Freundschaftsverluste nochmal nachzudenken. Und ich sag's ehrlich, ich hatte danach auch das Gefühl, ich möchte vielleicht die ein oder andere Frau, die mir in meinem Leben schon begegnet ist, mal wieder anrufen oder zumindest eine kleine Sprache schicken, wie es ihr geht. Das fand ich ein ganz schönes Gefühl nach dem Buch, das zwischendrin ein bisschen anstrengend ist. Das soll auch gesagt sein. Wir hatten auch im Chat immer wieder, ich bin jetzt bei der Hälfte, ich hoffe, da kommt noch was. In der Hälfte ist es ein bisschen zäh und hinten raus wird es nochmal richtig, richtig gut. Haltet durch, wenn ihr dieses Buch lesen wollt. Jemand was zu ergänzen oder seid ihr d'accord mit meiner Zusammenfassung? Allgemeines Nicken und zwei Daumen, sehr gut, vielen Dank. Drei, vier, fünf Daumen, zwei von Anna und Ingeborg, Daumen auch hoch. Jutta grübelt noch. Und von Jutta kriege ich auch einen Daumen, sehr gut. Ich danke euch sehr für diese wunderbare Runde. Wir gehen jetzt alle, also ich gehe ganz beseelt jetzt ins Bett. Es ist nämlich schon spät. Und denk noch mal über meine Freundschaften nach und habe jetzt schon das Gefühl, dass in diesem Buchclub das irgendwie auch ein bisschen wie eine Freundschaft ist oder vielleicht wie ein freundschaftliches Verhältnis auf jeden Fall. Also ein freundschaftliches Verhältnis habe ich zu euch auf jeden Fall, denn es macht sehr viel Spaß, sich mit euch regelmäßig zu treffen und diese Bücher zu lesen. Ach, und eine Sache hätte ich noch fast vergessen. Da kommen ganz viele Herzchen. Vielen Dank, vielen Dank. Die könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, die sehen nur ich. Aber es gibt noch eine fantastische Überleitung, die ich in der Vorbereitung von diesem Podcast heute gefunden habe. Denn eines unserer nächsten Bücher im Buchclub ist ja Virginia Woolf, Ein Zimmer für sich allein. Und da gibt es ein Zitat im Buch, großartig, von Virginia Woolf aus Ein Zimmer für sich allein zum Verhältnis zwischen Frauen. Es ist eine riesige Kammer, schreibt Virginia Woolf, die bisher niemand betreten hat. Da sind nur Halblichter und tiefe Schatten, wie in den tückischen Höhlen, die man mit einer Kerze betritt, umherspähend und nicht wissen, wohin man tritt. Mit diesen poetischen Gedanken entlasse ich euch und habe mir jetzt gerade überlegt, dass ich das Buch vielleicht doch nochmal auf Deutsch bestelle. Ich freue mich auf den nächsten Buchclub mit euch. Bis dahin hoffe ich, ihr habt immer schön viel Zeit zum Lesen. Und wir hören uns bald wieder. Ich danke allen Unterstützenden, die diesen Podcast auf Steady oder auch über PayPal unterstützen. Herzlichen Dank, Valerie aus Zürich in der Schweiz, Anna-Maria aus Wiesbaden, Karin aus Lehrte, Katrin aus Wildeshausen, Patricia aus Berlin, Katrin aus Eichstätt, Claudia aus Friedberg, Anna aus Marbach, Jutta aus Friedberg, Inga aus Bad Hersfeld, Nicole aus Wien, Sabine aus Köln, Anna aus Sulzbach am Main, Silja, Maren aus Füssen, Grit aus Berlin, Anja aus Norderstedt, Ingeborg aus Siegen, Turit aus Zürich in der Schweiz, Berit, Claudia aus Marbach, Stefanie aus Dülmen-Rohrup, Barbis aus Wien in Österreich, Sandra aus Bielefeld, Nevenka, Pia aus Potsdam, Annette aus Felgentreu, Wiebke aus Gevelsberg, Michaela aus Ühlitz, Laura aus Hahn, Jeannie aus Kirchberg an der Mur, Corinna aus Kornwestheim, Elfi aus Marbach am Neckar, Jasmin aus Birmensdorf in der Schweiz, Monika aus Marbach, Daniela aus Bolsøya in Norwegen, Nicola aus Heidelberg und Lisa aus Marbach. Danke, danke, danke. Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Meyer. Danke fürs Zuhören.